Guten Morgen, willkommen zum Handelszeitungs-Morning-Call von der letzten Juliwoche.
Unsere Namen sind Johannes von Mandach
und Peter Ohner. Trotz Ferienzeit geben wir Ihnen wieder einmal die wichtigsten News und Daten und auch die Aussichten auf die laufenden Zahlen und die wichtigsten Entwicklungen in der Wirtschaft. Schauen wir das erste Mal zurück auf die letzten paar Tage.
Ja, und das ist von ökonomischer Seite zumindest eine relativ gemischte Woche gewesen. Es ist ja schon losgegangen am Montagmorgen mit den Neuigkeiten aus China. Die chinesische Zentralregierung bzw. People Bank of China hat entschieden, am Montagmorgen ihre zentralen Leitzinsen, die sogenannten Loan Prime Rates, die sind entscheidend für Kreditvergaben an die Endkunden, zu senken. Die haben sowohl den einjährigen wie auch den fünfjährigen Zinssatz um 10 Basispunkte gesenkt. Und sie haben dann am Mittwoch gerade weitergemacht und noch einen weiteren Leitzins, den sogenannten Medium-Term Lending Facility, MLF, wo vor allem wichtig ist für die Liquiditätsbestimmungen der Banken, den auch noch zu senken. Den MLF haben sie dann um 20 Basispunkte gesenkt. Und ganz grundsätzlich ist ja das irgendwie nachvollziehbar, dass man bei dieser Konjunkturschwäche, die man aktuell sieht, dass man da versucht, etwas zu machen von geldpolitischer Seite. Aber da fragt man sich dann schon bei einer Leitzinssenkung von 10 Basispunkten, ob das irgendeinen Effekt hat. Man hat das schon letztes Jahr versucht, man hat schon dort einen Loan Prime Rate um 10 Basispunkte gesenkt und der Effekt ist auf jeden Fall verpufft. Und dann ist es eigentlich weitergegangen. Am Mittwoch ist dann die grosse Enttäuschung gekommen aus ökonomischer Sicht, nämlich die Stimmungsdaten aus Europa. Und die haben sich sowohl in der Industrie als wie auch in den Dienstleistungen wieder ein bisschen abgeschwächt. Und das eigentlich, obwohl man im Vorfeld gedacht hat, das könnte gar nicht noch schlechter kommen und es müsste doch langsam besser werden. Und auffallend schwach ist vor allem, sind vor allem Stimmungswerte gewesen aus der deutschen Industrie. Also da ist der PMI noch einmal gesunken von 43,5, wo ja schon sehr tief ist gewesen, jetzt auf 42,6. Und auch der IFO-Geschäftsklima-Indikator ist noch einmal gefallen von 88,6 auf 87,0. Und das stellt doch ein grosses Fragezeichen hinter der Erholung in der ganzen europäischen Industrie und natürlich vor allem in Deutschland. Und die Konjunkturerholung, die wir uns doch erhofft haben und eigentlich anfangs Jahr noch das Gefühl haben, dass sie kommt, scheint jetzt doch nach diesen Zahlen eher ein bisschen unsicher zu sein. Ja, und dann am Donnerstag und Freitag haben wir dann noch eine ganze Batterie an Daten zu der US-Konjunktur bekommen. Allen voran natürlich die Schätzung vom Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Und die sind ein bisschen besser rausgekommen, als man das erwartet hat. Die amerikanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 2,8% gewachsen. Das ist zumindest die Zahl, die sie ausweisen. Die tun wir immer schön annualisieren, dass das eine grosse Zahl dann zumindest erscheint. Also man muss sie dann wieder zurückrechnen, durch 4 rechnen. Dann gibt es dann noch 0,7% über das Quartal. Aber auch die Zahl ist relativ stark gewesen und stärker, als man es erwartet hat. Und das Wachstum ist vor allem getrieben gewesen durch eine Zunahme beim Konsum und bei den Investitionen. Und wenn man ein bisschen genauer schaut, sind doch zwei Sachen aufgefallen. Also erstens eben, der Konsum hat nochmal können zulegen, um 0,6% zugelegt über das Quartal. Und das ist erstaunlich. Einerseits natürlich, weil wir die Abschwächung eigentlich gesehen haben in den letzten Monaten in vielen Indikatoren, zum Beispiel in den Detailhandelsumsätzen, wo man eigentlich das Gefühl hat, mal der Konsum ist nicht mehr so stark. Und es ist vor allem auch erstaunlich, weil das Einkommen eigentlich nicht mehr mit dieser Entwicklung mithaltet. Also wenn man aufs verfügbare Einkommen schaut, dann ist das im zweiten Quartal noch gerade um 0,1% gewachsen, also 0,1 im Vergleich zu 0,6. Und das geht jetzt doch schon auch ein Zeitchen, die Entwicklung. Das heisst dann entsprechend, dass auch die Sparquote nochmal gesunken ist. Die ist jetzt noch gerade bei 3,5%. Also ich glaube, die ganze Dynamik im Konsum stellt sich doch auch die Frage, wie nachhaltig die ist und wie lange die so noch kann weitergehen. Und das Zweite, was auffällig war, ich habe es gesagt, es ist vor allem auch die Investitionsseite gewesen, die stark war, aber das ist hauptsächlich getrieben gewesen durch den Lageraufbau. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern ist der Lageraufbau freiwillig gewählt gewesen oder vielleicht auch, weil die Nachfrage in gewissen Bereichen nicht so stark ist gewesen. Und dann natürlich auch noch wichtig, was dann auch noch zusammenkommt mit den Wirtschaftszahlen, der Konsumdeflator PCI. Und die Gesamtrate ist leicht zurückgekommen, wie man es erwartet hat, von 2,6 auf 2,5%. Das ist noch grundsätzlich erfreulich gewesen. Überraschend dann aber die Kernrate von dem Konsumdeflator. Dort hat es keinen Rückgang gegeben. Die ist weiterhin bei 2,6%, über einen Monat um 0,2% gestiegen, das doch eigentlich stärker geblieben, als man sich das im Vorfeld erwartet hat und könnte vielleicht auch eine direkte Folge gerade gewesen sein vom Konsum, wo jetzt doch noch ein bisschen stärker ist gewesen im zweiten Quartal, als man das erwartet hat.
Ja, du sagst es richtig, dass mit, also die Inflation bleibt einerseits ja hartnäckig, hat man das Gefühl, auch in den USA oder in, vor allem in den USA. Und das mit dem Konsum ist interessant, weil eben die laufenden, im Rückblick sind die Daten im zweiten Quartal noch recht gut, aber man sieht doch langsam vielleicht auch, dass mit der Sparquote das Potenzial langsam ausgereizt ist. Und mir ist noch aufgefallen, dazu sind ja die Konsumentenstimmungsdaten vom Michigan University letzten Freitag, glaube ich, noch gekommen, wo wirklich, weil wir gezeigt haben, die Konsumentenstimmung, die wird schwächer. Nicht dramatisch, aber es ist tatsächlich jetzt wirklich, es geht langsam retour. Also es bleibt dort sicher sehr spannend von der Makroseite. Und die mögliche Schwäche im, prospektiv die Schwäche von der US-Konjunktur könnte ja auch ein Grund sein für die, sagen wir, die eher schwache Börse in den letzten paar Tagen. Wir haben seit zwei, drei Wochen geht es eher wieder abwärts. Und auch letzte Woche haben wir gesehen, dass jetzt beim S&P 500 sind es nochmal ein gutes Prozent gewesen. Insgesamt jetzt 4% unter dem Höchst. Und beim technologielastigen Nasdaq 100 ist es noch ein bisschen extremer. Dort sind wir jetzt bereits 8% unter dem Höchst. Und letzte Woche sind es nochmal -3 gewesen. Wir haben sogar am Mittwoch, haben wir einen der schlimmsten US-Börsentage gehabt. Das ist, glaube ich, der schlechteste Tag seit 2022 gewesen. Dort ist aber vor allem, ist eine Berichtssaison, sind vor allem die Resultate von Tesla und Alphabet gewesen, die enttäuscht haben bei Tesla. Tesla hat wieder mal weniger Autos verkauft als im Vorquartal, haben mit dem Ergebnis aber auch ganz viele andere Autoaktien, die im E-Bereich stark sind, haben abgezogen. Und bei Alphabet hat es eine recht gut ausgesehen, aber scheinbar machen sich dort die Investoren Sorgen um Margendruck wegen der hohen Infrastrukturausgaben in AI. Das Ganze ist auch in Europa angekommen übrigens. Wir haben gesehen, am Donnerstag sind die Aktien von LVMH, vom Luxusgüterkonzern, 5% abgestürzt. Auch dort und erwarte ich nicht ganz erfüllt. Und vor allem sieht man eine Schwäche in China. Ein bisschen besser hat es in der Schweiz ausgesehen. Dank des, also das SMI ist sogar über die Woche noch im Plus gewesen. Ist wahrscheinlich, wenn man anschaut, ist vor allem wegen Roche und Lonza, die haben beide ihre Halbjahreszahlen mit der Halbjahreszahlen eine positiv überrascht und die Erwartungen übertroffen, recht gute Margen. Und Roche ist unterdessen wieder die grösste Aktie im SMI, hat Nestle überholt, weil Nestle selber hat letzte Woche mit dem Ergebnis leicht enttäuscht und vor allem Umsatzprognosen müssen senken. Dann haben wir letzte Woche auch noch einige Bankabschlüsse gehabt. Dort ist mir aufgefallen, zum Beispiel bei EFG, der kleineren Bank, läuft sehr gut. Dann bei Bär ist die grosse News gewesen, dass es einen neuen Chef gibt, den Stefan Bollinger. Da weiss man, kommt von der Goldman Sachs. Er ist sicher ein qualifizierter Mann. Und er wird ja den Philipp Rickenbacher ersetzen, der im ganzen Benko-Schlamassel infolgedessen müssen, den Hut oder den Hut genommen hat. Apropos Benko, dort ist mir aufgefallen, hat die Bündner Kantonalbank berichtet, dass ihren Präsident ein Jahr früher werde zurücktreten als bisher vorgesehen. Und auch dort, das ist der Peter Fanconi, war ja eine Geschichte gewesen, dass über ihn er hat Kontakt geknüpft zu der Signa-Gruppe und darum hat ja die Kantonalbank ebenfalls einen Abschreib auf ihren Kredit. Dann positiv ist die Fontobel aufgefallen. Die haben ja schwierige Zeit hinter sich. Die haben neue Gelder reingeholt, aber nicht ganz so viele, wie sie wollen. Und ein bisschen mehr Gewinn erzielt. Das Ganze hat mich jetzt aber nicht aus den Socken gehauen. Und darum kommen wir schon zum nächsten Punkt. Johannes, hast du etwas gesehen, wo du denkst, wow, das ist jetzt wirklich ein Wahnsinn?
Ja, also ich habe in den letzten Wochen lang gedacht, eigentlich der Wahnsinn ist das Zinsniveau in der Schweiz. Da ist ja die Verfallrendite auf 10-jährige Eigenossen letzte Woche nochmal gesunken. Jetzt letzte Woche noch knapp an dieser 0,4% Marke irgendwie untergehangen. Und das ist doch irgendwie ein bisschen erstaunlich bei einem Leitzins von 1,25%, den wir aktuell haben. Weil historisch in der Lage, wo wir uns jetzt so befinden, mit einem Wirtschaftswachstum vielleicht leicht unter dem Trend, der Inflation von 1%, würde man eigentlich erwarten, dass der langfristige Zins etwa um 90 Basispunkte über dem kurzfristigen Zins, wo man am Geldmarkt bekommt, liegt. Von dem sind wir jetzt natürlich weit, weit entfernt. Und ein langfristiger Zins von 0,4 würde vor dem Hintergrund eigentlich nur Sinn machen, wenn die Leitzinsen, also wenn die Zentralbank die Leitzinsen deutlich ins Negative würde senken. Und von dem sind wir doch noch sehr weit entfernt. Das war eigentlich so für mich lange der Wahnsinn gewesen von der Woche. Und dann ist irgendwann der Freitagabend gekommen und dann sind die Eröffnungsspiele gekommen von den Olympischen Spielen in Paris. Und das ist wirklich eine gigantische Show gewesen. Ich kann das fast nicht können glauben, als ich das gesehen habe. Man hat das als erste Mal unter freiem Himmel gemacht, in einem Stadion, mit mehreren 100'000 Zuschauern. Und klar, es hat bei einigen Szenen, haben wir sich dann wirklich gefragt, wer hat das entworfen? Und dann noch viel schlimmer, wer hat es noch abgenommen und für gut befunden? Aber eigentlich so das Gesamtbild ist für mich wirklich absolut gigantisch gewesen. Und dann der Höhepunkt noch am Schluss mit der Céline Dion, wo ihr das Comeback gegeben hat, wo ja schwer krank ist und eine Nervenkrankheit leidet. Also das ist wirklich ein unglaubliches Bild und eine sehr vereinende Feier auch, habe ich das Gefühl gehabt, eine sehr inklusive Feier. Also, es ist für alle irgendwie etwas dabei gewesen. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Und das ist doch eigentlich auch toll und schön gewesen, was der Sport alles kann bewirken.
Habe ich leider verpasst. Ich habe nur noch die Kulisse gesehen vom Beachvolleyballfeld vor dem Eiffelturm und habe gedacht, wow, das ist wirklich mal eine sehr tolle Kulisse. Aber sonst, wenn ich auf die Weltpolitik und auf die Wirtschaft schaue, gerade aktuell ist für mich der Wahnsinn von der Woche oder vom Wochenende sind die Wahlen in Venezuela. Zum einen, es ist unglaublich, wie lange sich jetzt der Maduro hätte können an der Macht behalten angesichts seinem Leistungsausweis. Er hat ja wirklich das Land ruiniert. Hat nicht einmal, und jetzt bei den Wahlen, Stand heute Morgen wird verkündet, er hätte Mehrheit nach der Hochrechnung, aber dort haben sie natürlich keine objektive Mass oder Schätzungen. Sie haben auch fast keine Wahlbeobachter ins Land hineinlassen. Es ist eigentlich, schon da allein ist ja ein Skandal. Und für das Land, das ja eigentlich enormes Potenzial hat, ist ja wirklich dramatisch. In den letzten 10 Jahren sind ein Viertel von den Venezolanerinnen und Venezolaner sind das Land verloren, aus Not raus. Und eine Zahl zeigt auch, wie dramatisch das ist. Es hat ja die grössten Ölreserven der Welt. Und Venezuela hat früher mal Geld gehabt durch das üppige Öl. Und die Anzahl der Bohrlöcher sind in den letzten 10 Jahren von 70 auf knapp 2 oder 3 gefallen. Und das zeigt schon auf, wie schlimm der Zustand ist von dem Land. Und es hat auch Folgen natürlich, wenn es jetzt wirklich zu einem Wandel kommt und Venezuela wieder zu einem grossen Player würde werden am Ölmarkt, gibt das wahrscheinlich willkommene Entspannung. Tiefere Ölpreise wären nicht nur für den Westen ein Vorteil. Es hat auch Vorteile, die ganze Sanktionspolitik gegenüber Russland. Aber Stand jetzt ist, Maduro bleibt im Amt. Es wird spannend bleiben. Und ich hoffe natürlich, dass nicht irgendwie zu einem gröberen Konflikt kommt und Ausschreitungen. Aber es ist nichts mehr auszuschliessen. Da wären wir schon beim Ausblick. Startet die Woche, ist eine kurze Woche, weil auch auf der Makroseite,
ja, Johannes. Genau, Peter, es fällt zwar schwer, nach dem Wahnsinn von der Woche, da gerade einfach wieder so auf die nächste Woche zu schauen, aber das lohnt sich, weil es ist ja unglaublich viel los in dieser Woche, sowohl von Marktseite, wirst du ja noch gerade dazukommen, Peter, aber auch von ökonomischer Seite. Und ich glaube, da lehnen wir uns nicht zu fest aus dem Fenster, wenn wir sagen, die Woche dürfte doch auch sehr wichtig werden für die weitere Marktdynamik. Aus ökonomischer Sicht fangen wir eigentlich mit Zahlen an von der EU-Wirtschaft. Wir bekommen am Dienstag die erste Schätzung zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Da sind jetzt wahrscheinlich keine grossen Sprünge zu erwarten nach den letzten Daten, die wir gesehen haben, sowohl von Stimmungsseite als auch, wenn man auf die Industrieproduktion schaut. Die Wachstumsschwäche dürfte wahrscheinlich weiter anhalten. Und die grosse Frage, die die Leute sicher auch darauf schauen, ist nach den letzten Zahlen, wie es der deutschen Industrie vor allem geht. Wie schlimm es da am Schluss dann auch wirklich aussieht. Das ist ja doch auch besorgniserregend, die letzte Dynamik, die wir da gesehen haben. Es geht dann weiter mit Zahlen aus der Eurozone und aus Europa. Wir haben mit Dienstag, Mittwoch die Inflationszahlen. Da wie immer die deutsche Inflation vorgelagert am Dienstag und dann für die gesamte Eurozone am Mittwoch. Da wird sicher die Hoffnung darauf sein, dass die Kernrate sich wieder mal ein bisschen richtig runterbewegt. Da haben wir ja zuletzt keine Fortschritte mehr gesehen. Zur Erinnerung, im März sind wir bei 2,9% gewesen. Dann sind wir mal kurz runter, im April auf 2,7 und dann aber wieder zurück auf 2,9 und dann auch wieder bei 2,9 geblieben. Und das grosse Problem in Europa oder in der Eurozone sind die Preise bei den Dienstleistungen. Die verharren immer noch bei über 4%. Und das macht es doch relativ schwierig auch für die Europäische Zentralbank. Und apropos Zentralbank, mit dem geht es nämlich nachher gerade weiter. Es gibt gerade eine ganze Reihe an Zentralbanken, die in dieser Woche ihre geldpolitische Lagebeurteilung haben. Es fährt am Mittwochmorgen mit der Bank of Japan. Das dürfte noch relativ unspektakulär starten. Da sind keine Änderungen zu erwarten, auch wenn die Lage für die Bank of Japan natürlich sehr ungemütlich bleibt, angesichts von der Inflation, die ja zuletzt auch nicht mehr zurückgekommen ist. Aber ich nehme mal an, sie wird weiter auf Zeit spielen und hoffe zumindest, dass sich dann auch ohne weitere ohne restriktivere Geldpolitik, dass die Inflation dann irgendwann zurückkommt. Und am Mittwochabend dann das FED. Auch da sicher keine Zinssenkung zu erwarten. Aber es wird doch eine interessante Sitzung sein, weil es ist die letzte vor dem September. Und dort erwartet doch ja sehr viele an den Märkten auch, dass es dann vielleicht zu einer Zinssenkung könnte kommen. Darum werden sicher viele auch gespannt darauf schauen, auf die Rede von Jerome Powell und wie er sich gibt und was für einen Ausblick er auch gibt für die Konjunktur und dann natürlich auch für die Geldpolitik. Und dann am Donnerstag kommt noch Bank of England und da könnte es dann tatsächlich zu einer Senkung kommen. Wird spekuliert, dass Bank of England könnte den Leitzins senken von 5,25, wo sie sich aktuell befindet, auf 5,0. Auf den ersten Blick ist das vielleicht ein bisschen erstaunlich, wenn man einfach auf die Kernrate schaut. Die ist ja immer noch bei 3,5%, also fast doppelte vom Zielwert. Aber der Bank of England muss man doch zugute halten, dass die Inflationsdynamik sehr stark rückläufig war im letzten Halbjahr. Also viel stärker, als wir das in den meisten anderen Ländern gesehen haben. Das kommt natürlich durch die schwache Konjunktur. Und gerade wenn die Konjunktur so schwach ist und die Wirtschaft so unterausgelastet ist, wie das in der UK der Fall ist, dann dürfte natürlich auch der zugrunde liegende Preisdruck relativ tief sein. Dann geht es weiter mit China. Da bekommen wir die neuesten Stimmungsdaten, sowohl von staatlicher Seite, wo ja vor allem die grossen Unternehmen abdeckt, und dann auch von privater Seite, der Kaijin, zumindest die Industrie, kommt raus. Die Daten sind ja zuletzt auch eher ein bisschen schwach gewesen und haben einfach stagniert, was natürlich auch ein bisschen das Bild widerspiegelt von der chinesischen Konjunktur. Dann auch bekommen wir Daten zu der Schweiz, am Freitag die neuesten Inflationsdaten. Das ist ja zuletzt ein erfreulicher Blick gewesen, glaube ich, kann man sagen, wenn man so ein bisschen rundum schaut. Die Inflation hat sich ja doch jetzt eingependelt zwischen so 1 und 1,5%. Das dürfte wahrscheinlich auch so bleiben, wenn man schaut, dass ja die Konjunktur in der Schweiz auch eher noch ein bisschen schwach ist. Und zu der Konjunktur bekommen wir dann am Freitag auch noch den neuesten PMI im Industriesektor und auch die Dienstleistungen. Gerade in der Industrie ist ja immer noch verharrt, noch sehr stark auf Rezessionsniveau. Und da hat sich zuletzt auch nicht erholt, obwohl wir eigentlich im Aussenhandel wieder eine leichte Belebung gesehen haben. Das sollte eigentlich langsam wieder dort ein bisschen in eine positivere Richtung gehen, wenn doch auch der Export allmählich wieder ein bisschen ansteigt. Und dann last but not least natürlich Zahlen zu der US-Konjunktur. Und die dürften sehr, sehr wichtig werden in dieser Woche und sicher auch der Hauptfokus der Märkte drauf liegen. Zuerst am Donnerstag, der ISM Manufacturing. Da sind auch keine grossen Sprünge zu erwarten. Der dürfte deutlich unter der 50er-Marke bleiben. Und dann vor allem am Freitag Arbeitsmarktbericht, Non-Farm Payrolls und Unemployment Rate. Das dürfte sehr, sehr wichtig werden und dürfte uns wahrscheinlich noch mehr über eine mögliche Zinssenkung im September verraten, als dann wahrscheinlich das Fed, weil es das einfach einen sehr guten Einblick auch gibt zum Zustand vom jetzigen Zustand von der US-Konjunktur und eben nicht der rückwirkende Blick, den wir jetzt gehabt haben, durch die Beibeschätzung für das zweite Quartal. Und beim Arbeitsmarkt fällt ja auf, dass wir dort wirklich in den letzten Monaten schwächere Zahlen gesehen haben. Vor allem, wenn wir auf die Arbeitslosenquote schauen, die ist ja angestiegen von 3,7% ursprünglich Anfangsjahr jetzt auf 4,1%. Und so einen Anstieg sehen wir eigentlich nur, wenn es wirklich richtig Abschwächung, richtig Rezession geht. Zur Erinnerung, der Arbeitsmarkt ist ein gleichlaufender Indikator. Das ist nicht einer, der vorläuft und irgendetwas über die zukünftige Konjunkturentwicklung zeigt, sondern es ist wirklich, wenn eigentlich der Arbeitsmarkt einbricht, dann ist das normalerweise dann wirklich der Start von einer Rezession. Darum dürfte das doch sehr, sehr wichtig werden, wie die Zahlen dann am Freitag rauskommen.
Danke, Johannes. Es ist ja unglaublich. Statistiker und Statistikerinnen, die machen nie Ferien, hat man das Gefühl.
Genau.
Es ist wirklich Ferien-Hochsaison und wir haben so viele Daten wie fast nie. Und gleich sieht es aus bei der Unternehmensseite. Es ist ja immer noch Berichtssaison und da wird nächste Woche, also ich könnte eine ganze Liste aufzählen, aber ich glaube, interessant wird sein, was die anderen grossen Tech-Firmen machen. Wir haben am Dienstag Microsoft, am Mittwoch Facebook und am Donnerstag Apple und Amazon, die Quartalszahlen liefern. Und dort ist eben wirklich die Frage, erfüllen die hohen Erwartungen oder sind auch die leicht drunter oder finden die Investoren dort auch etwas zu bemängeln? Und geht der Ausverkauf, wo ja vor allem von Tech auskommt, geht der weiter? Also Ausverkauf ist jetzt ein bisschen stark formuliert, aber haltet der Verkaufsdruck an der Börse an? Dann auch in der Schweiz gibt es noch ein paar Abschlüsse. Der grösste Teil ist aber vorbei. Jetzt haben wir in den letzten Juliwochen noch ein paar aus der Industrie. Wir haben am Dienstag Sika. Dort ist zu erwarten, dass die weiterhin einfach liefern werden. Die haben schon im ersten Quartal gut abgeschnitten. Dann kommt noch Clariant, SIG, Cardex und vielleicht auch noch interessant, ein Produktionsbericht von der Glencore. Weil das in der Schweiz hat, aber in London gelistet ist. Am Mittwoch haben wir dann noch alles, was mit Swiss zu tun hat. Swisscom hat Zahlen, dann die Airline Swiss und die SMB. Bei der SMB wird erwartet, dass sie am zweiten Quartal vielleicht sogar ein bisschen Gewinn gemacht hat oder Aufwertungsgewinn gemacht hat, sodass der gesamte das ganze halbe Jahr sind wir dann irgendwo bis 50 bis 60 Milliarden Franken, was doch schon mal gut ist für einen Start nach den letzten zwei schwachen Jahren. Dann ist noch bei der Swiss, wird interessant sein, ob, sagen wir, ja, man kann sagen, es ist ein Bass nach dem Post-Covid-Boom, ob das so weitergeht. Man hört von anderen Airlines, dass es Druck auf Preise gibt, hat auch der Swiss-Chef gesagt. Also, sind Überkapazitäten aufgebaut worden in der Branche und langsam gehen auch die Preise wieder und die Kosten sind immer noch recht hoch. Also die, sagen wir, die Goldgeberstimmung von den Airlines in den letzten zwei Jahren, die ist wahrscheinlich definitiv vorbei und das wird auch Swiss spüren. Dann ist am Donnerstag E40, 1. August und nachher am Freitag ist nicht mehr so viel los. Ich glaube, das wäre es für diese Woche und der Ausblick. Wir freuen uns, dass Sie auch nächste Woche wieder da begrüßen dürfen. Dann wieder mit dem Markus Diemeyer. Und ich weiß nicht, wer ist bei euch dabei?
Ja, ich werde noch einstehen, wie Sie und den Klaus ersetzen.
Gut. In dem Fall, auf Wiedersehen.
Lassen Sie sich kein X für ein Aufwand machen und bleiben Sie gesund.